Herzlich willkommen in der BX Blogger Lounge zum nächsten Vortrag und ich spreche jetzt mit meinen beiden Kollegen hier über die Dividenden, Wachstum oder ETFs, zwei Experten und drei Wege zur Geldanlage. Und meine zwei Experten sind zum einen der liebe Patrick, bekannt als Dividende, und der liebe Kelvin, bekannt unter dem Namen Aktienfreunde. Ja, also ich würde auch sagen, wir starten gleich rein. Thema Dividendenstrategie. Lieber Patrick, warum ist dieser Ansatz so spannend?
Also die Dividendenstrategie ist in meinen Augen sehr spannend, weil man im Normalfall auch während schlechterer Börsenphasen weiter Geld bekommt. Das motiviert einen, dran zu bleiben. Und es ist halt einfach vorteilhaft, wenn immer wieder was nachkommt, obwohl der Blick ins Depot extrem wehtut.
Ja, natürlich, das ist klar. Das tut generell weh. Dann vielleicht zu den Wachstumstiteln. Jetzt frage ich dich, lieber Kelvin, was ist an Wachstumstiteln jetzt spannend?
Ich glaube generell, also die Unterscheidung ist natürlich auch immer, das eine schließt das andere nicht komplett aus. Also Wachstumsaktien können zum Teil auch schon Dividenden zahlen. Nur oftmals ist es natürlich so, dass die reinen Dividendeninvestoren dann schauen nach 2, 3, 4, 5% Dividendenrendite. Und unter Wachstum, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Ich meine, warum kaufen wir Aktien? Wir kaufen Aktien, um durch Sachwerte an der Wirtschaft zu partizipieren, heißt langfristig eine Wertsteigerung zu erzielen. Und es gibt, ich meine, es war Ken Fischer, der in seinem Buch geschrieben hat, das Wichtigste, um Inflation langfristig auszugleichen und darüber hinaus auch eine Rendite zu haben, ist nicht nur Sachwerte zu haben, sondern auch wirklich eine Wertschöpfung zu erzielen. Heißt, es bringt nichts, ein Unternehmen, das seit 100 Jahren am Markt ist, das mit 1-2% wächst, also kaum die Inflation ausgleicht, das dann nur wegen der Dividende zu kaufen. Und aus der Wachstumsperspektive sind die Unternehmen eben spannend, die es schaffen, über Jahrzehnte sich zu compounden. Also es geht nicht darum, irgendwelche Hype-Aktien in irgendwelche Zukunftsfantasien zu investieren, sondern wirklich Unternehmen, die es eventuell schon über 5, 6, 7, 8 Jahre geschafft haben, zweistellig Umsatz und Gewinn zu steigern im besten Falle und auch eine gute Chance bieten, das für die Zukunft ebenso weiterzumachen. Und das finde ich persönlich, also ich habe auch Dividendenaktien im Portfolio, das eine schließt das andere nicht aus, aber das finde ich an Wachstumsaktien so spannend, weil man sieht dann zum Teil, dass auch zum Beispiel vor 10 Jahren Amazon schon in unser aller Leben war. Also wir haben es alle wahrscheinlich schon genutzt, haben bestellt. Es war jetzt nichts Neues dahingehend, dass das eine Aktie war, die keiner auf dem Schirm hatte. Und 10 Jahre später, die Performance, sei es für eine Amazon, sei es für eine Salesforce, sei es für andere Unternehmen, glaube ich, spricht für sich. Und dementsprechend finde ich Wachstumsaktien sehr spannend.
Wir haben von drei Strategien gesprochen. Die dritte wäre ETF, investieren in ETFs. Ja, lieber Patrick, was macht diese Strategie spannend?
Diese Strategie ist einfach spannend, weil sie einen extrem schnellen Markteintritt für jeden Teilnehmer bringt. Ja, das heißt, ich kann einen breit aufgestellten ETF kaufen oder darin mein Geld investieren und ich bin halt sofort, ich partizipiere sofort an dem Markt. Das würde ich auch, also natürlich keine Anlageempfehlung, aber ich rate dringend dazu, erstmal damit anzufangen und sich dann parallel weiterzubilden, weil die meisten Leute kaufen wie verrückt Aktien ohne Sinn und Verstand. Und wir machen ja sehr viele Depot-Roasts, wo wir uns die Depots angucken und die Depots, die laufen alle nicht so gut, wie ein breit aufgestellter ETF es machen würde. Deswegen rate ich immer eher zu einer Core-Satellite-Strategie. Das bedeutet, das meiste Geld ist in einem ETF. Und dann kenne ich mich beispielsweise, weil ich bei Bayer arbeite, im Chemiebereich sehr gut aus. Oder ich bin bei einem Automobilzulieferer und kenne mich da gut aus. Und dann kann ich halt noch so ein paar Satelliten noch mit dazu kaufen und gucken, dass ich halt noch ein bisschen extra Rendite bekomme. Das ist für mich, für Anfänger, die sich auch vielleicht nicht so stark mit diesem Thema beschäftigen möchten, eigentlich meistens die beste Variante.
Ja, jetzt haben wir viel über Chancen gesprochen von den unterschiedlichen Strategien. Es gibt natürlich immer noch die Negativseite, die Risiken. Ist jetzt bei ETFs vielleicht noch überschaubar, aber Dividendenstrategien. Was ist so das Risiko dabei, was man im Blick behalten sollte?
Das große Risiko bei der Dividendenstrategie ist einfach, dass ich Performance verpasse. Oder dass ich mich auf Dividenden verlasse, die dann nachher in auch schlechten Marktphasen nicht ausgeschüttet werden. Während der Corona-Krise haben sehr viele Unternehmen die Dividende gestrichen oder stark gesenkt. Sixt beispielsweise hat die Dividende komplett gestrichen, außer bei der Vorzugsaktie, da kamen noch ein paar Euro an, war auch eigentlich nicht vorhanden. Das ist das Problem.
Ich würde niemals so den großen Unterschied
machen zwischen Dividendenaktien und Wachstumsaktien, weil ich kann natürlich auch eine Dividendenaktie extrem günstig einkaufen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt besondere Erlebnisse im Markt habe, auch wieder wie die Corona-Krise, wo ich eine Shell für 10 Euro bekomme, ist das ein guter Deal. Ja, nicht so gut wie eine es ist niemals eine Nvidia, das ist klar. Aber wir wissen halt auch nicht, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Das heißt, wenn ich eine Shell für 10 Euro bekomme, ist das ein extrem guter Deal. Oder wenn ich eine Daimler kaufe, antizyklisch, ist das auch ein guter Deal. Ja, ich kaufe unten, ich verkaufe oben, ich nehme die Dividende mit. Ja, das heißt, man muss da, egal ob man jetzt eine Dividendenaktie hat oder eine Wachstumsaktie, man muss schon dabei bleiben und man kann das nicht wie bei ETFs handhaben, dass man einfach stumpf, passiv investiert. Dieses langfristige, sture Buy and Hold, das klappt für manche Leute vielleicht. Tim Schäfer ist ja das beste Beispiel, ja, definitiv. Ah. Aber für die meisten Menschen, die nicht so viel Ahnung haben, ist das nicht, meiner Meinung nach, nicht geeignet, weil irgendwann werden die dann doch sehr nervös. Ja, man merkt das immer. Ich bin überzeugt von dem Unternehmen. Ja, ich höre das immer wieder. Nein, das Unternehmen ist super, weil es immer steigt. Dann fällt es, dann wird noch nachgekauft, aber dann ist die Aktie irgendwann 50-60% im Minus und dann ist die Überzeugung doch nicht mehr so groß. Die Verunsicherung wird immer größer. Deswegen muss man das schon etwas enger überwachen, meiner Meinung nach.
Absolut richtig. Und bei ETFs, gibt es da Risiken zu berücksichtigen, lieber Kelvin?
Durchaus. Durchaus. Also ich bin auf jeden Fall, auch wie Patrick sagte, ich bin auf jeden Fall ein Fan für ETFs, vor allem für Leute, die relativ wenig Zeit investieren wollen, weil Einzelaktien händig auszusuchen ist schon einerseits komplex und auch mit viel Zeitaufwand verbunden. Trotzdem, also ich persönlich mache es zum Beispiel so, ich habe meinen eigenen ETF gebaut, in Anführungszeichen. Also ich habe knapp 120 verschiedene Aktien, also Unternehmen, aufgeteilt 50% in Wachstumstitel und 50% in sehr solide Dividendentitel, die sich einfach gegenseitig von Schwankungen, von Chancen, vom Risikoprofil unterschiedlich entwickeln und dementsprechend für mich die perfekte Balance darstellen. Denn es gibt auch durchaus Nachteile. Also wird ETFs im Großen und Ganzen sehr gut. Aber man hat natürlich trotzdem immer eine Abhängigkeit von einem Anbieter. Man hat es bei Amundi gesehen. Amundi ist bei vielen Anlegern etwas verbrannt im Markt, weil sie dann auch einen ETF zusammengelegt haben. In der Schweiz ist das nicht so relevant. In Deutschland beispielsweise kam es dazu, dass dann eben die Anleger Steuern auf den bereits erzielten Ertrag zahlen mussten, was natürlich dazu führt, dass der Steuerstundungseffekt nicht aktiv sein kann, wenn dann halt von der investierten Summe 25% oder vom Gewinn weniger zur Verfügung stehen, um dann weiterhin zu investieren. Ist das schon ein signifikanter Einschnitt? Und wenn man eigentlich ja mit dem Produkt zufrieden ist, nicht verkaufen möchte und dann auf einmal gezwungen ist, Steuern zu zahlen, obwohl man nichts verkaufen wollte, ist das ein Faktor. Der andere Faktor ist natürlich auch die Kostenkomponente, die eigentlich erst im Nachgang fix feststeht. Also die TER, also die Gesamtkostenquote, steht erst im Nachgang da, weil man ja dann auch weiß, wie stark ist der Unterschied zum Index. Und das ist natürlich Sachen in der Regel, sind das kleinere Unterschiede, aber trotzdem hat man erst die Gewissheit im Nachgang. Und natürlich auch compoundet sich das über die Zeit. Also auch 0,2-0,3% an Kosten sind halt bei einem großen Portfolio, wenn das über die Jahre angespart wird, immer höhere, regelmäßige laufende Kosten, die man sich halt bei Aktien durch einen Einmalkauf sparen kann. Und wenn man dann einmal 10, 20, 30 Franken für einen Kauf ausgibt, lässt die Position aber 20 Jahre liegen, hat man eigentlich normalerweise, je nach Depotanbieter, keine laufenden weiteren Kosten mehr. Und das sind so alles so Faktoren, wo ich sage, das ist jetzt kein richtiges Risiko, bis auf den eventuellen Verkauf oder die Zusammenlegung der ETFs. Aber das sind Faktoren, die ich für mich entschieden habe, wo ich sage, okay, mit dem Interesse, mit der Einzelaktienauswahl oder selbst wenn man einen Index mit genügend Kapital einigermaßen nachkaufen kann. Man kann ja auch theoretisch die 20, 30, 40 größten Positionen eines breiten Index nachkaufen, gleichgewichtet und hat faktisch Pareto-mäßig 80% der Abdeckung des ETFs, weil viele, ich meine, in dem MSCI World sieht man ja auch, dass die Gewichtung der Top 10 Aktien so groß ist, dass die letzten 6, 7, 8, 900 Aktien überhaupt keine Rolle spielen. Und wie gesagt, das kann man sich in seinem eigenen Portfolio auch nachbauen. Dementsprechend denke ich, gibt es da so ein paar versteckte, schlummernde Nachteile eines ETFs, aber so echte Risiken liegen dann natürlich in der Schwankungsbreite, die es im privaten Portfolio auch gibt. Wo man aufpassen sollte, das sind natürlich Trends, die dann in den letzten Jahren in der Finanzindustrie aufgekommen sind, sind Themen-ETFs. Weil man denkt ja immer, ein ETF heißt immer breit gestreut, kein Risiko. Wenn man dann aber natürlich 2021 in grüne Energie investiert hat über einen ETF, dann ist der auch, ich weiß gerade nicht die aktuelle Zahl, aber 30%, 40%, 50% down, weil das dann eben wieder gegen den Grundsatz eines breit gestreuten Index geht. Und ja, fern davon, glaube ich, überwiegen die Vorteile als die Nachteile.
Ach, ja, bitte.
Ich würde nur was ergänzen. Ich glaube, somit der größte Nachteil von einem ETF ist einfach, dass ich keine Aktie besitze. Ja, wenn ich eine Aktie kaufe von McDonald's oder was auch immer, dann gehört mir ein Stück von dem Unternehmen, auch wenn es nur etwas Kleines ist. Und bei einem ETF ist das im Prinzip nicht vorhanden. Wenn jetzt ein Anbieter pleite geht aus irgendwelchem Grund, ich meine, es kann heutzutage alles passieren, siehe Wirecard oder Corona, womit man nicht rechnen kann. Und das Risiko ist nicht besonders groß, aber es ist zumindest da, definitiv. Und bei Aktien habe ich dieses Risiko definitiv nicht, weil mir gehört ein Stück an dem Unternehmen. Und beispielsweise auch die Bank sieht das ja anders. Ich kann ein Aktiendepot als Sicherheit hinterlegen, ein ETF-Depot nicht.
Vielleicht auch. Nochmal eine kurze Ergänzung dazu, weil du mich auch noch eine weitere Idee gebracht hast. Es ist tatsächlich so, ich meine, was ist die Challenge eigentlich an der Börse? Es ist nicht immer die eine richtige Aktie herauszufinden. Es ist nicht, sich endlich mal zu entscheiden, diesen ETF zu kaufen, sondern es ist eigentlich langfristig dabei zu bleiben. Und das größte Problem, was ich bei mir im privaten Umfeld gesehen habe, aber auch bei Followern, aber auch bei mir selbst, ist, wenn ich mein ganzes Geld in 2, 3 ETFs habe und es fängt an zu schwanken, die Märkte brechen ein, dann habe ich innerhalb von 2 Minuten mein gesamtes Depot aufgelöst, mit der eventuellen Chance, irgendwann günstiger einzusteigen. Und wir wissen alle, Market Timing funktioniert in der Regel nicht, weil selbst wenn der Markt dann wirklich droppt, wann steige ich wieder ein? Warte ich darauf, dass es nochmal 10% fällt? Kaufe ich sofort nach? Oder habe ich dann so eine Angst, dass ich das Geld auf der Seite lasse, den Einstieg verpasse, bei 10% mehr auch nicht mehr nachkaufen möchte und dann eben am Ende vielleicht gar nicht mehr einsteigen kann? Das heißt, das größte Risiko insgesamt an der Börse ist eigentlich einfach dabei zu bleiben und im besten Falle nicht zu handeln beim langfristigen Investieren. Und das ist halt einfach mit 3 ETFs eine andere Thematik, als wenn ich 100 Aktien im Depot habe und wirklich 100 Mal auf Verkaufen drücken würde, dann bei den Brokern hier in der Schweiz 10, 20, 30, 40 Franken pro Transaktion zahle. Ich glaube, spätestens ab der 30. Aktie schaue ich mich im Spiegel an, denke mir, was mache ich hier eigentlich gerade? Bin ich noch meiner Strategie treu und bleib dabei oder nicht? Und das ist ein Faktor, der hat mit der Börsenpsychologie zu tun, mit der Psychologie des Menschen und ist jetzt vielleicht nicht quantifizierbar, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es da einfach Faktoren gibt, bei denen Privatanleger ihr Geld verzockt haben oder zumindest eine deutlich negativere Rendite eingespielt haben, weil sie mit ETFs relativ flexibel sind und bei einem breiten Aktienportfolio das in der Regel nicht passiert. Da wird dann vielleicht mal eine Aktie verkauft, die hat man verpasst, hat versucht Gewinne mitzunehmen. Auch, aber das ist dann vielleicht 3% des Gesamtportfolios und nicht auf den Knopfdruck mit dem gesamten Depot.
Also wertvoller Hinweis. Jetzt möchte ich gerne ein bisschen Einblick in euren Investmentalltag bekommen. Lieber Patrick, wenn du Dividendenaktien suchst, gibt es bestimmte Kennziffern, die für dich wichtig sind oder was sind so die Auswahlkriterien?
Also ich würde da nicht, ich lege nicht den Fokus auf Dividendenaktien, sondern ich habe auch alles. Ich habe ein Privatdepot, da kaufe ich nur Dividendenaktien. Ich habe ein Firmendepot, da kaufe ich nur Wachstumsaktien. Das hat was mit der Versteuerung in Deutschland zu tun. Und ich trade halt den ganzen Tag. Und das heißt, ich sitze sowieso den ganzen Tag vorm PC und analysiere Aktien und ich gehe da im Prinzip nur noch technische Analyse vor. Wenn ich langfristig investiere, dann schaue ich natürlich auch noch ein bisschen auf die Fundamentaldaten, aber nur ein bisschen, weil der Chart sagt uns sowieso meistens alles. Aber ja, ich gehe da meistens, wie gesagt, nur noch technische Analyse. Das war jetzt wie bei Novo Nordisk. Da haben wir auch wieder das psychische Thema, also die psychologische Komponente. Ich habe Novo Nordisk sehr günstig gekauft und dann sind die ja nochmal 20% gedroppt. Ich hatte da ein Reel zugepostet übrigens. Das hat sich in der Reichweite verachtfacht, nachdem die gefallen sind und die Leute waren so hämisch. Ja, ich habe dann aber am Tief nachgekauft, bin jetzt wieder 10% im Plus. Das ist aber halt das, da muss man halt schon wissen, was man macht, ne? Und entweder ich nutze alles, also Fundamentaldaten und technische Analyse oder nur Fundamentaldaten oder nur technische Analyse. Aber die meisten, ich habe damals mit meinem ehemaligen Chef sein Vermögen verwaltet, weil er war irgendwann, also der Seniorchef, der war dann 85 und der konnte es selber nicht mehr. Und er hat die Aktien so gekauft, er hat sich die Focus Money immer, Focus Money Abo bekommen. Und wenn dann drin stand, Warta macht jetzt 200% im nächsten halben Jahr, dann musste ich Warta-Aktien kaufen. Ne? Und das ist halt das Problem. So legen meiner Meinung nach sehr, sehr viele Menschen ihr Geld
an. Und das kann halt nicht funktionieren.
Der psychologische Aspekt ist extrem wichtig, das richtige Mindset. Ich denke auch bei Wachstumsaktien ist das richtige Mindset absolut wichtig, gerade was das Thema Geduld angeht, Kelvin. Da muss man ja durchhalten.
Richtig, genau. Also bei mir ist es so, bei Wachstumsaktien, also wird auch wie bei Patrick, Dividenden und Wachstumsaktien beides vertreten. Bei Wachstumsaktien ist bei mir so, dass ich sehr fundamental schaue. Also einerseits schaue ich, okay, was ist wirklich die organische Entwicklung? Also man kann sich natürlich auch Wachstum teuer dazu kaufen durch Akquisitionen, die eventuell dann erst mit einer gestiegenen Verschuldung in der Zukunft dann wirklich zeigen, ob das Unternehmen sinnvoll hinzugekauft hat oder nicht. Oder wirklich, wo die unterliegende, die organische Entwicklung einfach spannend ist. Und das sieht man dann auch zum Beispiel, wie hoch ist die Bruttomarge. Also agiert man mit einer Bruttomarge von 15% oder agiert man mit einer Bruttomarge, die bei 60%, 70%, 80% liegt. Natürlich von Geschäftsmodell zu Geschäftsmodell komplett unterschiedlich. Da muss man auch in den Branchen schauen, was macht Sinn, was ist üblich, sind sie da führend oder ist das einfach ganz klassisch, dass das Geschäftsmodell eben mit so einer Bruttomarge einhergeht. Hinzu kommt, was mir sehr wichtig ist, einfach Wachstum muss da sein. Wie gesagt, also wenn das auf dem, wenn die Net Sales organisch wirklich über viele Jahre wachsen, plus dann auch die Profitabilität erreicht wurde und auch das zweistellig wächst und das dann nach einer gewissen Zeit auch, also nicht in der Hype-Branche, wo man genau weiß, der Markt, der gibt alles her oder es ist durch Marketing sehr, sehr teuer erkauftes Geschäft, sondern es ist wirklich so, dass die Kunden eventuell auch wenig Alternativen haben. Ich meine, das ist, man sieht es im Chipmarkt aktuell, eine Synopsys beispielsweise ist eine Art Softwarehersteller für die Chipproduzenten, also ganz einfach erklärt. Und da gibt es einfach nur Cadence und vielleicht noch ein, zwei kleinere Anbieter, aber da gibt es nicht viele Alternativen. Und bei Wachstumsaktien immer das Problem, wann kauft man? Weil wenn alles gut ist, wenn die Ziele übertroffen werden, wenn das Wachstum am Peak ist, dann sind die Bewertungen aber meistens auch am Peak. Und da versuche ich dann eben über Fundamentaldaten zu schauen, okay, wie ist das Kursumsatzverhältnis aktuell? KGV macht da keinen Sinn. Wie ist die Rule of 40? Wie sind da einfach die Wachstumskomponenten? Ist das mit dem aktuellen Bewertungsumfeld fair oder eben nicht? Und steige da auch in der Regel mit einer kleineren Position ein, um nochmal zu schauen, okay, ist das jetzt, also wenn es teuer erscheint, bin ich mal dabei und kann die Position besser beobachten. Und wenn dann wirklich mal eine Analystenerwartung leicht untertroffen wird, also zum Beispiel das Unternehmen trotzdem mit 18% wächst, aber eben 19,5% am Markt erwartet wurden, dann ist das für mich eine Chance, weil das Kerngeschäft in der Regel weiterhin gut funktioniert, aber einfach gewisse Bewertungsmultiples übertrieben waren. Und das sind dann immer gute Chancen, wo dann auch so ein bisschen natürlich der Chartverlauf mit reinspielt, aber wirklich nur im Sinne von, okay, wie ist die Bewertung aktuell? Und dann ergeben sich meiner Meinung nach Chancen, wo man dann antizyklisch handeln kann.
Okay, danke. Und ist ja schön, dass ihr beide quasi die, sag ich mal, die zwei Richtungen geht, technische Analyse, Fundamentalanalyse. Würde mich jetzt interessieren, was war so der lehrreichste Moment bei dir, lieber Patrick? So.
Der lehrreichste Moment, dass für mich technische Analyse besser klappt als die Fundamentalanalyse. Für mich, wenn wir immer ehrlich sind, 2019 wollte ich die Tesla-Aktie kaufen. Die war fundamental komplett überbewertet. Komplett. Aus fundamentaler Sicht nie, wäre es niemals ein Kauf gewesen. Aus technischer Sicht schon. Und es gab auch selten technisch gesehen eine Möglichkeit oder ein Anzeichen, dass die Aktie verkauft werden muss. Ne? Das ist halt, da habe ich für mich halt gemerkt, das klappt für mich besser. Und natürlich, indem ich extrem viel Zeit vor dem Monitor verbringe und extrem viel Research. Und ja, es ist halt Fleißarbeit im Endeffekt. Ne?
Ja.
Also so einfach geht das nicht.
Nee. Bei dir, Kelvin, lehrreichster Moment?
Ist schwierig zu sagen. Also ich will jetzt nicht den Vergleich aufmachen zwischen den beiden Strategien, weil ich persönlich nur fundamental Handel. Also ich kann dem zustimmen, ist auf jeden Fall so. Es gibt manche Aktien, bewertungstechnisch, sei es eine Palantir, sei es eine Tesla. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Da hat man das Gefühl, es ist immer zu teuer und die Aktien laufen weiter und laufen weiter. Andererseits, der Grund auch, warum ich zum Beispiel einen 50-50-Split in meinem Depot habe, also 50% Wachstumsaktien, 50% Dividendenaktien, ist eben, weil man manchmal auch so ein bisschen die Bewertung dann doch außer Augen lassen sollte. Man weiß nie, was kommt. Innovationen sind in der Excel-Tabelle relativ schwer modellierbar. Und wenn dann eben, wir haben es gesehen bei einer Intel, als jetzt vor wenigen Tagen eine Nvidia einen 4%-Anteil gekauft hat, ist die Aktie um 30% gestiegen, ausgehend von knapp 130 Milliarden Market Cap. Also sind natürlich Sachen, die kann man nicht vorhersehen. Und rückblickend betrachtet, hätte es sich ja schon dann gelohnt, egal wie Intel bewertet war, im Nachgang war sie zu günstig, für die Situation zumindest. Und dementsprechend ist, glaube ich, bei der Fundamentalanalyse dann häufig auch der Fehler, dass man bei gewissen Aktien nicht dabei ist. Das Amazon beispielsweise, Amazon-Beispiel von vorhin, vor 10 Jahren, es war in unser aller Leben. Wir haben es genutzt, wir haben eine Apple, wir haben ein iPhone. Die meisten Leute haben, oder sehr viele Leute haben ein Apple-Produkt. Und da hätte es, egal wie die Fundamentaldaten unterliegend ausgesehen haben, hätte es Sinn gemacht zu kaufen, einfach zu halten. Und ich glaube, das ist das Learning, dass man manchmal auch so die Vision des Unternehmens sich, also was ich sowieso mache, aber die Vision des Unternehmens anschaut und gelegentlich auch mal über die Kennzahlen hinweg sieht. Insbesondere auch in Phasen, wo es vielleicht mal kurzfristig nicht so gut läuft. Weil wir hatten in der Excel-Datei, ist es einfach, einen Umsatz und einen Gewinn 20% hoch zu skalieren. Und wenn das Unternehmen dann nur 17% schafft, dann wird es in der Börse abgestraft. Aber genau dann sollte man die Chance eben wahrnehmen, weil 17% von 20% Wachstum sind immer noch sehr gut und das Jahr danach ist dann vielleicht Potenzial, um das dann wieder zu übertreffen. Also ich glaube, so ein richtiges, einmaliges, einschneidendes Erlebnis gibt es nicht, nur man sollte eben auch schauen, dass man auch wird die Vision und die Historie des Managements mit einfließen lässt.
Definitiv wichtige Situation. Und jetzt noch meine Abschlussfrage, bevor ich gerne die Fragen auch ins Publikum gebe. Wir haben heute hier am Börsentag sicherlich auch viele Anfänger, die kurz vorm Start vom Investieren stehen. Wir haben jetzt über 3 Strategien gesprochen. Lieber Patrick, ein wertvoller Tipp von dir für Anlageanfänger?
Also wie eben schon gesagt, würde ich anfangen mit einem ETF, ehrlich gesagt. Breit gestreuten ETF. Und der größte Fehler, den, glaube ich, die meisten Leute machen, ist, eine Dividendenaktie zu bewerten, indem sie sich das KGV und die Dividendenrendite anschauen. Ja? Lieber sollte man auf das Dividendenwachstum gucken, also beispielsweise eine Microsoft kaufen, als eine BASF-Aktie, weil in den letzten Jahren hat man das immer wieder gehört, ich kaufe jetzt eine BASF-Aktie, weil da bekomme ich 6% Rendite. Und das KGV ist gesunken. Aber warum ist das passiert? Ja, wir brauchen uns dafür nur den Aktienkurs anzuschauen, weil das Unternehmen halt Schrott ist gerade und 30%, 40%, 50% gefallen ist. Ja, das bringt also nichts, wenn ich da nur auf die Dividendenrendite schaue und aufs KGV, weil ich bekomme dann halt die Dividende, aber der Aktienkurs verliert immer mehr. Das bringt mir nichts, das ist ein Nullsummenspiel. Ja, deswegen würde ich eher auf das Dividendenwachstum gucken. Und Aktien, die stark laufen, die laufen meistens auch stark weiter. Aktiencharts, die von links oben nach rechts unten gehen, die wandern auch meistens weiter. Das ist so das, wo ich ganz stark drauf achten würde.
Danke.
Sehr guter Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, wenn jemand wirklich neu ist, würde ich einfach mal durch die Wohnung laufen und schauen, was für Produkte benutze ich denn so. Kann man mal in den Kühlschrank schauen, sieht vielleicht eine Kraft Heinz, ist jetzt nicht die beste Aktie, schaut sich vielleicht jetzt sein Handy an, schaut mal, was für ein Auto man fährt, schaut sich um, was für Produkte man vielleicht im Bad stehen hat und fängt einfach mal an. Weil ich glaube, gerade für einen Anfänger den richtigen ETF auszuwählen, also ich stimme dem vollkommen zu, aber es ist ja auch immer so eine Sache, wo fängt man an? Kommt man mit einem Finanzbackground, fällt das dann vielleicht nochmal leichter, den richtigen ETF auszuwählen? Hat man überhaupt noch keine Erfahrung und vielleicht auch im Umfeld keine Person? Dann ist es heutzutage durch Social Media schon leichter, aber trotzdem ist es so, man hat eine andere Verbindung zu einem Unternehmen, die man vielleicht aus dem Alltag kennt. Man kann die Produkte besser einschätzen. Ich bin mir sicher, dass die meisten das Geschäftsmodell von einer BASF, wie es zum Beispiel als Beispiel genannt wurde, nicht wirklich verstehen, außer sie kommen aus der Industrie. Aber jeder kann wahrscheinlich sagen, dass ein Auto 4 Reifen braucht, um zu fahren, und mit 3 wird es halt relativ schwierig. Ein sehr einfaches Beispiel, aber das zeigt auf, wie komplex dann zum Teil sind. Ich bin mir auch sicher, dass auch im Halbleitermarkt die meisten das Geschäftsmodell nicht wirklich 100% verstanden haben, außer sie haben sich wirklich mit viel Erfahrung sehr intensiv damit beschäftigt. Und deswegen würde ich einfach durch die Wohnung schauen, mir 1-2 Unternehmen aussuchen, einen kleinen Betrag investieren, einfach mal schauen, wie fühlt es sich denn an, die ersten 1.000 Franken in Aktie A, B zu haben. Und dann mit der Zeit kann man dann auch die ETF-Basis erhöhen, nimmt das dazu und bekommt ein Gefühl, schlafe ich denn nachts überhaupt gut, wenn mein Geld am Aktienmarkt schwankt? Meiner Meinung nach sollte das kein Problem sein, aber wie gesagt, irgendwo muss man starten und so würde ich loslegen.
Und die Erfahrung machen. Gut, vielen lieben Dank euch.